Gut, wir kommen jetzt zum Bibelwort 1. Petrus Kapitel 3. Ich lese von Vers 13 bis 15a. 1. Petrus Kapitel 3, 13 bis 15a. Und wer ist es, der euch schaden wollte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Wir lesen in den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 7, das Wort: Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Das ist eine Erfahrung, die die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten immer wieder machen durfte. Menschen, die ihr Feind nicht gegenüberstanden, wurden für Christus gewonnen oder aber sie änderten zumindest ihre Meinung über die Gläubigen, wenn ihnen das Böse mit Gutem vergolten wurde. Tante Hanna, dieses christliche Wuppertaler Original, ist den meisten unter uns ein Begriff. Es gibt ja ein schönes Büchlein über ihr Leben. Der Vater von Pastor Wilhelm Busch, Dr. Busch, hat dieses Büchlein verfasst. Es war eine Frau, die sich besonders um die Armen in Wuppertal kümmerte. Sie ging also in Ortschaften hinein, vor denen sich sogar die Polizei fürchtete. Und es wird berichtet, dass sie einmal einen Besuch machte in einer besonders verrufenen Gegend in Elberfeld. Und sie besuchte eine sehr arme Familie. Und da stand plötzlich der Familienvater mit einer Axt in der erhobenen Hand vor ihr und bedrohte sie. Und sie schaute ihn unverwandt, unbeirrt, ruhig an. Und dann ließ er so langsam die Axt sinken. Und dann packte sie ihren Korb aus. Stück für Stück legte sie dann auf den Tisch für die Frau, für die Kinder. Und schließlich war auch für den Mann etwas mit dabei. Und da brach dieser Mann innerlich zusammen. Er kam dann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus und wurde ein sehr fürsorglicher, vorbildlicher Ehemann und auch Familienvater. Er war zuvor Trinker und hatte seine Familie total ruiniert. Das vermag die Liebe Jesu. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern dagegen segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Paulus schreibt an anderer Stelle im Römerbrief Kapitel 12, Vers 20 folgende Worte: Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Feurige Kohlen auf den Kopf des Feindes zu befördern, das war eine Kriegsmethode in der damaligen Zeit. Auf diese Art und Weise versuchte man, den Feind zu besiegen. Stellt euch vor, ihr hättet damals als Soldaten die Höhen über einem Engpass besetzt und in dem Augenblick, da der ahnungslose Feind unter euch hindurchzieht, schaufelt ihr die glühende Holzkohle hinunter. So wird der Feind überwunden. Und dadurch, dass wir dem Bösen mit Gutem begegnen, überwinden wir das Böse. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden vom Bösen überwunden, oder aber wir überwinden das Böse durch Gutes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Auf Dauer wird jemand, dessen Gewissen noch einigermaßen funktioniert, das Böse gegen uns nicht fortsetzen, wenn wir ihm in Liebe begegnen. Und genau das meint Petrus hier, wenn er sagt in Vers 13, und wer ist es, der euch schaden wollte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Selbst sehr grobe Menschen mit einem sehr groben Gewissen werden doch irgendwann vom Bösen ablassen, wenn sie merken, dass man ihnen in Liebe begegnet und ihnen nicht das Böse mit Bösem vergilt, sondern das Böse mit Gutem vergilt. Also, wer ist es, der fortfahren würde, so könnte man auch sagen, das Böse zu tun, wenn ihr dem Guten nacheifert? Nun, sicherlich wird es uns etwas kosten, ein Eiferer des Guten zu sein. Das Wort, das hier zugrunde liegt, erinnert uns an die Partei der Zeloten. Barabbas beispielsweise war ein Zelot. Die Zeloten kämpften damals für die Unabhängigkeit Israels und waren bereit, dafür alles zu opfern, sogar ihr Leben. Sie eiferten mit Gewalt für Israel. Und genauso, sagt uns hier der Heilige Geist, genauso sollten wir Eiferer des Guten sein. Und das bedeutet den Tod unserer normalen Reaktion. Ein Großteil unseres Verhaltens, unseres Umganges mit anderen Menschen besteht aus Reaktionen. Wir agieren nicht nur, sondern wir reagieren auf die Art und Weise, wie andere sich uns gegenüber verhalten. Unsere normalen Reaktionen sind geprägt von Empfindlichkeit, von Selbstbehauptung und manchmal sogar, vielleicht nach außen hin nicht immer so sichtbar und spürbar, von Rachsucht. So zu reagieren, wie die Heilige Schrift uns das lehrt, bedeutet also den Tod unserer normalen, natürlichen Reaktion. Das fällt uns nicht schwer, empfindlich zu reagieren. Es fällt uns auch nicht schwer, uns selbst zu behaupten, unser Recht zu behaupten. Damit haben wir in der Regel keine Probleme. Das ist unsere von Adam ererbte Natur, die so handelt, die so reagiert. Das sind die natürlichen Reaktionen. Reagieren wir so, wie die Schrift uns das lehrt, wie der Heilige Geist uns das lehrt, wie er es in uns wirken will, dann bedeutet das den Tod dieser natürlichen Reaktion. Dieser Tod ist im Grunde genommen schon geschehen am Kreuz. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das heißt, unsere natürliche Art, unsere natürliche Reaktion hat im Grunde genommen dort am Kreuz schon das Gericht Gottes über sich ergehen lassen müssen. Wir sind mit Christus der Sünde, unsere natürlichen Reaktionen, gestorben, so lehrt uns die Bibel. Und das gilt es immer wieder im Glauben in Anspruch zu nehmen, diese Stellung einzunehmen, vom Sieg Jesu her zu leben, über unsere adamitische Art. Das kostet uns allerdings. Und das sind oftmals Sterbensprozesse, durch die wir zu gehen haben. Aber dann setzt sich die Art unseres Herrn Jesus auch mehr und mehr durch in unserem Herzen und Leben. Das dürfen wir auch erfahren. Wir brauchen also nicht so zu reagieren, wie wir es von Natur aus gewohnt sind, sondern wir dürfen Überwinder sein. Wir dürfen durch die Gnade Gottes es lernen, so zu reagieren, wie Gott es will, wie es ihm wohlgefällig ist. Und es ist ein großartiger Lohn, wenn dadurch Menschen gewonnen werden. Wenn dadurch Menschen gewonnen werden, dass wir ihnen Gutes tun. Das ist eine große Freude für uns, wenn wir das beobachten können, wenn das tatsächlich einmal geschieht in unserem Umgang mit anderen Menschen. Das ist also genau das, was Petrus uns zunächst hier einmal sagen will. Wer ist es, der euch schaden wollte, auf Dauer Schaden zufügen wollte, wenn ihr mit allem Ernst, mit allem Eifer dem Guten nachjagt, das Gute tut? Und zwar anhaltend, das ist das Entscheidende. Ich war nicht mit einem kurzen Atem, sondern mit einem langen Atem anhaltend das Gute zu tun. Das ist es, was Gott durch seinen Geist in uns wirken will. Das ist das eine. Und dennoch kann es sein, dass ein Mensch hartnäckig dem Guten widersteht. Oder wir zumindest eine ganze Zeit unter seiner Bosheit zu leiden haben. Das gibt es eben auch. Und darum fährt Petrus fort in Vers 14 mit den Worten: Und wenn ihr auch leidet, sollt es also dennoch vorkommen, wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Also es gibt Menschen, die sich überwinden lassen durch Freundlichkeit, durch Liebe, dadurch, dass man ihnen etwas Gutes tut. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, und die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen. Die Gemeinde Jesu hat damit immer wieder zu tun, nicht nur in besonderen Zeiten der Verfolgung, sondern auch sonst. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass Menschen hartnäckig festhalten am Bösen, obwohl wir ihnen Gutes erweisen, obwohl wir für sie beten, obwohl wir sie lieb haben. Was sagt Petrus in einem solchen Fall? Nun, wenn das geschieht, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, wenn ihr leidet, weil ihr zu Jesus gehört, so seid ihr doch selig, glückselig, so seid ihr doch glücklich zu schätzen. Ein Mensch kann uns zwar in unserer Seele verletzen, er kann unseren guten Ruf schädigen, er kann uns auch äußeren Schaden zufügen, aber eins kann er nicht, er kann uns nicht das Vorrecht rauben, Gottes Kinder zu sein und Gemeinschaft zu haben mit unserem himmlischen Vater und Teilhaber zu sein des Himmelreiches. Das kann er nicht. Diesen Schaden kann er uns nicht zufügen. Er kann uns also nicht das größte Gut nehmen, das es gibt. Nämlich Gott selbst, Jesus selbst, seine Gerechtigkeit, die wir haben durch ihn. Die Segnungen des Himmelreiches kann uns niemand rauben. Niemand. Und insofern sind wir glücklich zu schätzen. Auch da, wo wir leiden, weil wir dem Herrn Jesus gehören, weil wir ihm nachfolgen. Und so lesen wir es ja auch in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, in den Seligpreisungen. Ich lese einmal die Verse 10 bis 12. Selig sind, also glückselig. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Dieses Schmähen beinhaltet ein Ausgrenzen aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft. Selig seid ihr, wenn jemand euch ausgrenzt, am Arbeitsplatz beispielsweise, wenn ihr gemobbt werdet, um Jesu willen, weil ihr zu Jesus gehört. Und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Um der Gerechtigkeit willen, das bedeutet also nicht, weil wir einen schwierigen Charakter haben. Sicherlich haben wir uns dadurch auch manches Mal den Unmut eines Mitmenschen zugezogen. Durch unseren schwierigen Charakter. Das ist damit nicht gemeint, um der Gerechtigkeit willen. Also nicht, weil unser Verhalten anstößig wäre oder seltsam oder wegen irgendeiner politischen Überzeugung oder dergleichen. Es bedeutet, weil wir an den Sünderheiland glauben, an den Gekreuzigten, weil wir an den glauben, in dem die Gnade erschienen ist, die Gnade für verlorene Sünder. Und das Kreuz auf Golgatha beinhaltet immer auch ein enormes Ärgernis für den Menschen, der von sich aus gut sein will vor Gott und vor Gott bestehen will. An sich hat der Mensch nichts dagegen, wenn er sieht, dass Christen sich gut verhalten. Die Menschen in der Welt genießen die Früchte des christlichen Glaubens. Sie genießen es, wenn sie es zu tun haben mit einem Menschen, der ehrlich ist, der aufrichtig ist, der auch mal zugeben kann, wenn er gefehlt hat. Sie genießen die Freundlichkeit der Christen. Das alles wertschätzen sie. Aber wenn es um den Kern des Evangeliums geht, wenn es darum geht, dass wir bezeugen, dass der Mensch abgrundtief verdorben ist in seinem Wesen, dass er verloren ist in sich selbst und dass er einen Heiland braucht, Vergebung seiner Sünden, einen Stellvertreter, dann kann es sein, dass der Ofen aus ist. Und da setzt Verfolgung an, da setzt Leiden an, um der Gerechtigkeit willen. Also nicht in erster Linie darum, weil wir uns so gut verhalten, sondern weil wir uns bekennen zum Sünderheiland. Da setzt Leiden an um Jesu willen. Und wie vielen Menschen in dieser Welt geht das im Augenblick so? Ich bete immer wieder für die Christen in Korea, die unter einem enormen Verfolgungsdruck stehen. Oder an die Christen im Gazastreifen. Oder jetzt ganz neu auch in der Türkei. Und an vielen Stellen in dieser Welt gehen Menschen, die an Jesus glauben, die den gekreuzigten und auferstandenen Herrn bezeugen, diesen Leidensweg. Und auch wir haben hier und da solche Erfahrungen zu machen. Um der Gerechtigkeit willen, weil wir zu Jesus gehören. Obwohl wir dem Guten nacheifern. Dennoch, so heißt es hier in der Bergpredigt und auch in dem, was Petrus uns hier zu sagen hat, dennoch seid ihr selig. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch glückselig. Glücklich zu schätzen. Wir wagen es ja kaum zu sagen, ihr Lieben. Und wir haben auch da eine, denke ich mal, eine gute innere Hemmung, das zu flott zu sagen, dass unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea glücklich zu schätzen sind in diesem Verfolgungsleiden. Da es uns doch verhältnismäßig gut geht. Noch. Das ist schon recht, wenn wir da eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen und nicht zu vorschnell solche Aussagen machen. Ja, wunderbar, die Christen leiden dort, sie sind glücklich zu schätzen. Und doch, in den Augen Gottes, von der Sicht Gottes her gesehen, nach dem Urteil der Heiligen Schrift können wir es sagen und festhalten, jeder in dieser Welt, und wenn er noch so schwer zu leiden hat, um Jesu willen, um der Gerechtigkeit Christi willen, ist glücklich zu schätzen, ist in diesem Sinne zu beneiden. Wollen wir es aber auf uns selbst anwenden? Immer da, wo du irgendeinen Nachteil zu erdulden hast, weil du zu Jesus gehörst, bist du zu beneiden. Bist du glückselig. Makarios steht da, das Wort Makarios, glückselig. Es ist ein Vorrecht. Das beinhaltet dieses Wort. Es ist ein Vorrecht, um Jesu willen leiden zu dürfen. Wir sagen das mit Furcht und Zittern. Damit verbindet Petrus die Aufforderung, die Ermahnung und auch Ermutigung, sich nicht zu fürchten. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Als Petrus und Johannes vom Hohen Rat bedroht worden waren, da ließ sich die Gemeinde nicht einschüchtern. Sie brachten die ganze Situation im Gebet vor Gott. Und sie wussten, dass alles nach Gottes souveränem Plan läuft in dieser Welt. Gelaufen ist und auch läuft. Ich lese uns einmal Apostelgeschichte Kapitel 4 von Vers 24 an. Wenn ich das mal so sagen darf, einer meiner Lieblingstexte. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt geben darf für uns. Aber nennen wir es mal so. Das ist also die Situation, nachdem Johannes und Petrus bedroht worden waren vom Hohen Rat, als sie das hörten, als die Gemeinde das hörte, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du bist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Sollten wir auch immer wieder beherzigen in schwierigen Situationen. Wir haben es doch zu tun mit einem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, Psalm 2, 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Das heißt, du hast das alles vorausgesagt in der Heiligen Schrift, was geschehen ist und was geschieht. Wahrhaftig, genauso ist es nämlich gekommen. Sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, jetzt kommt's, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Das heißt, es ist alles nach Plan gelaufen, nach deinem ewigen Ratschluss. Nichts Überraschendes ist geschehen. Nichts, was Gott oder auch uns als Gemeinde Jesu in irgendeiner Weise aus dem Gleichgewicht bringen sollte oder könnte. Sondern alles ist geschehen nach dem ewigen Heilsratschluss Gottes. Wie Gott es bestimmt hat. So heißt es hier. Das bedeutet doch, wir sind nicht den Menschen ausgeliefert, wir sind nicht dem Hohen Rat ausgeliefert. Du bist nicht irgendjemandem ausgeliefert, der dir im Augenblick das Leben schwer macht, sondern du bist einzig und allein in der Hand des lebendigen Gottes. Er hat seine Hand darin. Und darum beten sie nun um Freimut, das Evangelium zu verkündigen. Und nun, Herr, sieh an, ihr drohen, sieh du es doch an, Herr. Wir wollen wegschauen davon. Sieh du es an, das reicht doch aus. Und gib deinen Knechten mit allem Freimut, Unerschrockenheit, zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und ihr Gebet wurde augenblicklich erhört. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Furcht Gottes in ihren Herzen und das Wissen, in ihm geborgen zu sein, waren größer als die Furcht vor den Menschen. Die Menschen mehr zu fürchten als Gott und sich von ihnen einschüchtern zu lassen, würde bedeuten, die Größe und Herrlichkeit Gottes und seine Macht aus aller Not zu erretten, zu schmälern. Als die Freunde Daniels zu Nebukadnezar sagten, unser Gott kann uns wohl erretten. Und wenn er es nicht tut, so werden wir dennoch das goldene Bild nicht anbeten. Was geschah in diesem Augenblick? Da heiligten sie Gott in ihren Herzen. Sie heiligten Gott in ihren Herzen. Genau das, was Petrus hier sagt in Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen, heiligt aber den Herrn Jesus Christus in ihren Herzen. Und umgekehrt, als das Volk Israel wegen seines Ungehorsams in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, da wurde der Name Gottes durch sie entheiligt. Warum wurde der Name Gottes durch sie entheiligt? Nicht in erster Linie, weil sie ihr gottloses Leben dort weiterführten. Nein, sondern weil es so aussah, als liebte Gott sein Volk nicht mehr. Und als seien andere Götter stärker als der Gott Israels. Wir lesen das in Hesekiel Kapitel 36, Vers 20. So kamen sie zu den Heiden, nämlich das Volk Israel. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Das ist genau das auch, was Mose dem Herrn vorbrachte, als Gott sein Volk vernichten wollte. Da springt Mose ja für sein Volk ein und sagt, was sollen die Ägypter, was sollen die anderen Völker darüber denken? Du hast sie aus Ägypten herausgeholt und jetzt lässt du sie umkommen, vernichtest sie. Es geht um deine Ehre. Und genau das war die große Not. Gott wurde entehrt, sein heiliger Name wurde entheiligt, weil die Heiden sagten, sie sind des Herrn Volk und doch mussten sie aus ihrem Lande wegziehen. Und da muss Gott jetzt selbst etwas unternehmen. Er muss eingreifen. Da tat es mir leid. Warum? Um Israels Willen, sicherlich auch. Aber in erster Linie um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht, jetzt fügen wir mal in Klammern hinzu, in erster Linie, um euretwillen. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn, was will Gott jetzt tun, um seinen Namen zu heiligen? Denn, ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Dann kommt dieses wunderbare Wort, diese herrliche Verheißung. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Dann schließen sich noch andere wunderbare Verheißungen hier an. Das tut Gott, um seinen Namen zu heiligen, um seiner Ehre willen. Natürlich aus Liebe zu seinem Volk Israel, auch aus Liebe zur Völkerwelt, die hier etwas vor Augen haben soll, aber in erster Linie um seines heiligen Namens willen, der von Israel entheiligt worden war. Das heißt, Gott musste hier klar machen, dass alles nur geschah, weil er es so wollte. Und Israel immer noch ganz in seiner Hand war und nicht in der Hand seiner Feinde. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das heißt nichts anderes, als mit seiner Liebe und Fürsorge, mit seiner Gnade und mit seiner Macht zu rechnen. Auch in Zeiten, in denen wir zu leiden haben. Und in dem Bewusstsein zu leben, dass wir es alle Zeit, und das ist ganz wichtig, alle Zeit nur ausschließlich mit Gott allein zu tun haben. Luther führt als Beispiel Hiob heran. Er schreibt, da ihm all sein Vieh und alle seine Kinder erschlagen und sein gesamtes Hab und Gut genommen war, da sprach Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir alle kennen dieses Wort. Und als seine Frau kam und spottete und sprach, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb, da antwortete Hiob, du redest wie die närrischen Weiber. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? Er sagt, so schreibt Luther, Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen. Er sagt nicht, Gott hat es gegeben, der Teufel hat es genommen, obwohl es doch der Teufel getan hatte. Ich denke, wir haben das verstanden, was Luther hier sagen will. Gott hat ja dem Teufel diesen Freiraum gegeben, in das Leben Hiobs einzugreifen und alles zu zerstören, seine ganze Existenz zunichte zu machen, ihm alles zu nehmen, bis hin zu seiner Gesundheit. Aber Luther sagt mit Recht, er weist auf die Worte Hiobs hin, Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Und diesen Blick brauchen wir. Und zwar hinsichtlich all dessen, was uns widerfährt, auch an Leid, an Not, an Verlusten, an Entbehrungen, was es auch sein mag. Hinter allem steht Gott selbst. Auch wenn wir es vordergründig mit Menschen zu tun haben oder aber mit den hinter ihnen stehenden Mächten der Finsternis, wir haben es doch mit Gott zu tun. Gott ist es. Merken wir uns das. Und diese Sicht zu haben und das zu bekennen, heißt den Namen Gottes zu heiligen. Der Mann, so schreibt Luther weiter, also Hiob, hat den Herrn recht geheiligt. Darum ist er auch von Gott so hoch gepriesen und gelobt. In euren Herzen sollt ihr ihn heiligen. Das ist, so sagt Luther, wenn uns unser Herr etwas zuschickt, es sei gut oder böse, es tue Wohl oder Wehe, es sei Schande, Ehre, Glück oder Unglück, so sollen wir es nicht allein für gut, sondern auch für heilig halten und sprechen, das ist lauter köstliches Heiligtum, dessen wir nicht wert sind. Daher sagt der Prophet im Psalm 145, Vers 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und heilig in allen seinen Werken. Wenn ich mir nun Gottes Wege gefallen lasse und gebe ihm die Ehre und halte seine Werke für gut, heilig und köstlich, so heilige ich ihn im Herzen. Sehr fein, wie Luther das hier formuliert hat. Sehen also, welch einen tiefen geistlichen Blick dieser Mann gehabt hat. Zusammenfassend können wir also sagen zu diesem Wort, den Herrn Christus in unseren Herzen zu heiligen, bedeutet nichts anderes als Gott über alles zu fürchten. Petrus dachte wahrscheinlich an ein Wort aus Jesaja Kapitel 8, Vers 13, wo es heißt, heiligt vielmehr den Namen Gottes, heiligt Gott, lasst ihn eure Furcht und euer Schrecken sein, das heißt der Gegenstand eurer Scheu. Das heißt, den Namen des Herrn Jesus Christus in unserem Herzen zu heiligen, also Gott über alles zu fürchten, nicht die Menschen zu fürchten, und es mit ihm allein zu tun haben. Und sich seinem Willen und seinem Handeln und seinem Plan in Dankbarkeit und Liebe zu unterwerfen. Nun, wir wissen, das alles haben wir nur in unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist mir in diesen Tagen noch so ergangen, dass ich dachte, ja, da ist ja genau dasselbe in meinem Herzen. Nun, das sind Dinge, die ich schon lange wusste, aber die mir ganz neu bewusst geworden sind, ist genau dasselbe in deinem Herzen wie bei den Kindern Israel auf ihrer Wüstenwanderung. Bitterkeit, Aufbegehren gegen Gottes Führung, gegen gewisse Umstände und Verhältnisse. Genau das, was wir immer wieder finden, wenn wir die Geschichte der Wüstenwanderung der Kinder Israel lesen. Sie kamen in eine Not hinein und, was wurde offenbar? Bitterkeit und Rebellion gegen Gott. Ich konnte es dem Herrn nur bekennen. Ihr Lieben, das Einzige, was wir machen können, ist, dem Herrn unseren Mangel zu bekennen und damit zu rechnen, dass in Christus Jesus dieser Mangel ausgefüllt ist. Grundsätzlich schon, und dass er ihn auch in der Praxis immer wieder ausfüllen wird, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Lassen wir uns beschenken vom Herrn. Versuche es selbst, vielleicht musst du es erstmal selbst versuchen, das kann ja durchaus sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Bruder das mal bekannte, dass ein anderer zu ihm gesagt hatte, ja mach du mal ruhig, nun tu du mal ruhig. Bis er dann dahin kam, dass er bankrott erklären musste. Es war nichts mit seinen Versuchen und Bemühungen. Und vielleicht bist du noch gar nicht so weit, dass du reif bist für das Evangelium, dass du in Christus alles hast. Vielleicht musst du erst mal tun, racker dich ruhig ab, versuch das zu tun, was Petrus hier sagt. Streng dich an, das zu tun, bis du dahin gekommen bist, dass du sagen musst, Herr, bei mir ist nichts zu holen, aber auch gar nichts zu holen. Ich habe das nicht in mir selbst, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Und jetzt nehme ich Zuflucht zu dir und der Fülle deiner Gnade. Jetzt musst du mir selbst schenken, was du von mir erwartest. Ich habe es von Natur aus nicht. Rechnen wir mit der Fülle der Gnade Jesu, rechnen wir mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Er kann uns das schenken, was wir hier lesen bei Petrus. Und wer ist es, der euch schaden wollte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Aber selig werde ich doch, ja? So seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Amen.